NDR Kultur à la carte.
Heute mit Anna Nowak und es geht thematisch ins ewige Eis, in die Antarktis. Da hat mein heutiger Gast ein ganzes Jahr lang gelebt und wenn Sie jetzt vor allem an Kälte und Abenteuer denken, dann kann ich Ihnen schon mal sagen, sie hat im Eis die ganz große Ruhe, eine weite, eisige Schönheit und sicherlich auch viel Neues an sich selbst gefunden. Die Ärztin Aurelia Hölzer ist heute hier bei mir und hat ihr Buch mitgebracht, das sie über die Zeit in der Antarktis geschrieben hat. Polarschimmer heißt es. Herzlich willkommen, Aurelia Hölzer. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Aurelia, wir duzen uns, weil ich habe gelernt, in der Antarktis, da duzen sich alle vom Koch bis zum Professor. Gibt es denn so einen Gruß, den man sagt, wenn man sich begegnet?
Nein, eigentlich hallo. Außerhalb der Station ist es oft international. Aber es gibt einen Spruch, der sich dort hartnäckig hält und der heißt That's Antarctica, Baby. Und das ist immer, wenn was nicht klappt, wenn das Wetter dazwischen schießt und man alles umplanen muss.
Das merke ich mir. That's Antarctica, Baby. Klingt super.
TAB ist die Kurzformel in der Antarktis dafür.
Aurelia, du warst auf der Neumayer Station 3, das ist seit 2009 die deutsche Basis für Antarktisforschung, betrieben vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und es ist ein ganz besonderer Ort mit einem besonderen Konzept, denn jedes Jahr gibt es in dieser Station ein Team von Überwinterern. Das sind 9 Menschen, die gemeinsam die Neumayer Station im Polarwinter am Laufen halten, dort forschen, aber vor allem eben auch dort gemeinsam leben und die ja tatsächlich auch sowas wie Alltag haben. Und du warst einer dieser 9 mutigen Menschen, die für ein Jahr quasi die Postadresse in Deutschland gegen eine Adresse getauscht hat, die nur noch aus Koordinaten besteht. Und wie dein Jahr in der Antarktis war, eingeschlossen im Eis mit Pinguinen als Nachbarn und mit dem großen Zauber von Eis, von Weite und von Licht direkt vor der Haustür. Darüber wollen wir in der kommenden Stunde reden. Ich würde aber gern ganz sinnlich einsteigen, sodass die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen reinkommen in diese andere Welt, in diese Antarktis. Also kurze Sinnesfragen, wenn du bereit bist.
Ja.
Wie sieht sie aus, die Antarktis?
Kahl. Kahl und im Sommer weiß und blau, in der Zwischensaison knallbunt, im Winter finster. Aber das Aussehen ist gar nicht... Das, was einen anspringt, das ist die Atmosphäre.
Wie riecht sie, die Antarktis?
Nach nichts.
Wie klingt sie?
Unendlich still oder wenn das Eis sich bewegt, sich gegeneinander verschiebt, bricht, dann kann das von Donnern bis Kreischen, Singen, Jammern, Seufzen, wirklich alles dabei sein.
Wie fühlt sie sich an, die Antarktis?
Unendlich rein, friedlich und ganz, ganz weit. Und ein bisschen fremd.
Und eine Sinnesfrage habe ich natürlich noch. Wie schmeckt sie? Hast du mal probiert?
Nach dem reinsten Eis, was man sich vorstellen kann, schmeckt super.
Das heißt, du hast aber tatsächlich Antarktis-Eis auch gegessen und ihr habt es auch getrunken, ne?
Wir haben es gegessen, getrunken, das fing am ersten Tag an und das schmeckt auch nicht überall gleich, da würden wir uns festlegen.
Don't eat the yellow snow, gibt's doch auch diesen schönen. Das sind ja wahrscheinlich die Pinguine, die da hinterlassenschaften. Darüber sprechen wir später näher. Dass du mal in der Antarktis landen würdest, das war wahrscheinlich für die Menschen, die dich schon länger kennen, gar nicht so überraschend. Denn du hast schon immer so eine gewisse Polarsehnsucht gehabt, oder?
Ja, eigentlich seit Kindesbeinen. Aber die kam dann so richtig in der Maximalvariante erst in der Antarktis zum Tragen.
Du bist hauptberuflich eigentlich Ärztin. Wie kam es dazu, dass du auf dieser Neumayer Station 3 gelandet bist? Das ist ja doch eigentlich nicht so ein Job, den man in irgendeinem Jobportal findet.
Also die Geschichte ist, fängt eigentlich mit 11, 12 Jahren an, als ich ein Buch gelesen habe von einer Malerin aus Österreich, die vor 100 Jahren überwintert hat auf Spitzbergen in einer fiesen Bretterhütte und wirklich rustikale Verhältnisse. Aber wie sie die Natur beschreibt, die Polarnacht und wie das ihr eigenes Selbst beleuchtet, diese karge Welt, diese Abgeschiedenheit, das hat mich total berührt und das hat einfach das Fass aufgemacht, was ich bis jetzt nicht mehr zukriege.
Und dann hast du gesagt, da möchte ich einfach mal leben, da möchte ich arbeiten. Wie kamst du zu dieser konkreten Stelle auf der Neumayer Station?
Ich hatte immer den diffusen Traum mit Spitzbergen und das hat sich aber nie so gut realisieren lassen. Und in meinem Sabbatjahr war ich dann in Alaska und bin da schon dem Drang in den Norden gefolgt. Den Süden hatte ich überhaupt nie auf dem Zettel. Und war dort im Sommer, dann im Winter noch in Norwegen, wo ich zum ersten Mal in Schnee und Eis gezeltet habe, unter Polarlichtern Zähne geputzt. Und das war dann alles nicht genug. Als ich wieder in Deutschland war, als Honoraroberärztin gearbeitet habe, da habe ich mich irgendwann hingesetzt und dachte, irgendwas muss es doch geben, und habe einfach mal gegoogelt, Arztstellen auf Spitzbergen. Und da ploppte eben die Stellenanzeige für Überwinterung auf einer Forschungsstation in der Antarktis auf.
Wahnsinn. Und wie es dann genau dazu gekommen ist, wie du dort angekommen bist, was du erlebt hast, darüber sprechen wir gleich. Aber du hast uns heute natürlich auch Musik mitgebracht, denn das ist ja das Konzept unserer Sendung NDR Kultur à la carte. Wir hören als allererstes Musik von Charles Gounod, allerdings mit einer Basis von Johann Sebastian Bach, das Ave Maria über dessen C-Dur-Präludium. Das Ave Maria von Charles Gounod nach dem C-Dur-Präludium von Johann Sebastian Bach hier bei NDR Kultur mit Sopranistin René Fleming und dem Royal Philharmonic Orchestra. Die Leitung hatte Andreas Delfs und wir sind mittendrin in NDR Kultur à la carte. Heute mit der Ärztin Aurelia Hölzer, die in der Antarktis war für ein ganzes Jahr auf der Neumayer Station 3. Aurelia, viele Leute sagen ja, wenn sie Bach hören, dann ist das so was ganz, ganz Pures, was ganz Beruhigendes auch. Ging dir das so auch mit dem Eis?
Das Eis hat, ich finde, im Gegensatz zu Bach, wenn man das vergleichen will, was Fremdartiges an sich, was Außerirdisches. Aber es hat, ich finde, beides teilt den Aspekt, dass der Himmel aufgeht.
Kommt man dem Spirituellen in der Einsamkeit der Antarktis auch besonders nah?
Ich glaube schon. Ich glaube, die Dimensionen der Zeitachsen, die Unendlichkeit des Weltalls, die einem so nah dort ist, die einem wirklich die unmittelbare Nachbarschaft ist, die verschiebt die ganze Menschenperspektive. Also man weiß wirklich, man klebt auf einer Kugel, die in dieser Schwärze schwebt und ist dort so zu Hause und so in den kleinen Gassen des Zivilisationsgewirrs. Und da zoomt die Antarktis einen total raus mit Millionen Jahre altem Eis, mit Kräften, denen man überhaupt nichts entgegensetzen kann. Man kann nur damit umgehen und einfach mit diesem tiefen, tiefen Frieden, den das Eis ausstrahlt.
War dir vorab klar, dass dich das erwartet? Also man muss dazu sagen, bevor ihr auf die Neumayer-Station 3 gekommen seid, habt ihr wirklich einen langen Vorbereitungsprozess durchlaufen, habt viel gelernt. Aber war dir emotional klar, was dich da erwartet bei deiner Ankunft?
Nee, überhaupt nicht. Also ich kenne Eis und Schnee und abgelegene Orte. Aber wie sich die Antarktis als Ort anfühlt, das hat mich völlig aus den Socken gehauen. Und das ist ja ein Kontinent, der nie wirklich besiedelt war, der uraltes Eis hat, der fast alle Eismassen der Erde beherbergt, Arten, die noch gar nicht gefunden sind. Und das hat sowas völlig Weltfernes an sich. Und auf diese Atmosphäre, glaube ich, kann man sich gar nicht vorbereiten.
Du beginnst dein Buch Polarschimmer, was du über das Jahr in der Antarktis geschrieben hast, auch mit diesem Moment im Prolog, wo du ankommst in der Antarktis. Hast du das wirklich auch noch so lebendig im Körper, in deinem Kopf, wie dieser Ankunftsmoment war?
Völlig. Also das war, da fuhr alles durcheinander, ganz vielschichtig von großer Begeisterung über diese unfassbare Weite, diese laute Stille, dieses sehr fremde, eigenartige, das die Antarktis ausstrahlt. Also gleichzeitig Begeisterung, Überforderung, auch wie im Hintergrund, ich habe das so ein bisschen auf Abstand gehalten, aber wie auch schon auch ein Entsetzen, dass ich dachte, meine Güte, hier ist es überhaupt nicht heimelig, das soll jetzt wirklich mein Zuhause sein. Also auch das Haus, aber auch die Umgebung, es ist... Nichts davon habe ich vorher gesehen und gefühlt.
Das muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen erklären. Diese Neumayer Station 3, auf der ihr da gelebt habt, die sieht so ein bisschen aus, ja, wie ein Raumschiff fast. Das ist so ein riesiger Quader, dreistöckig. Und unter der Erde gibt's auch noch was. Und steht aber auf so Stelzen und das mitten im Eis. Also es ist schon auch ein sehr beeindruckender Anblick, wenn man das so sieht. Aber du beschreibst es ja auch, du kamst dahin und fandst schon, ja, ich weiß nicht, steril, ist das das Wort? Oder du hast gesagt, nicht heimelig?
Irgendwie ungemütlich. Mhm. Also es ist ein sehr technisches Haus. Und es ist alles irgendwie rechteckig und Stahltreppen und dann brummt das Blockheizkraftwerk und da rattert der Aufzug und Lüftungsrohre überm Sofa und so. Und dann wächst einem die Station so schnell ans Herz, weil sie alles hat, was wir brauchen und weil wir auf ihr alles machen können, was wir brauchen. Also Wasser, Strom, Wärme, Geborgenheit, Gemütlichkeit, Kuchenbacken, alles. Und dann liebt man ganz, ganz schnell diese Technik, weil das ist das, was für uns sorgt.
Und ihr habt sie sowas von mit Leben gefüllt. Über dein Team, was da natürlich ganz viel mit zu tun hat, sprechen wir gleich. Erstmal vielleicht noch so zur Einordnung. Du warst ja Leiterin dieser Station.
Genau.
In dem Jahr. Als Ärztin hast du natürlich auch eine wichtige Rolle gehabt auf der Station. Du bist eigentlich Gefäßchirurgin. Mhm. Für die Zeit in der Antarktis hast du aber noch ganz andere medizinische Disziplinen aufgesattelt, denn du warst ja die einzige Ärztin an Bord quasi. Was hast du noch dazu gelernt?
Also in der Vorbereitungszeit noch Zahnmedizin, also Zähne bohren. Ich habe da an so einer Puppe viele Wurzelfüllungen gemacht. Emil Emmerich heißt die Puppe, die hat schon viel gelitten.
Wow.
Und tatsächlich auch Patienten behandelt. Und Narkosen habe ich auch dazu gelernt. Und da unten, da macht man einfach alles. Ich bin ja sonst spezialisiert. Und da unten kommt wirklich, also von Hautausschlag bis Ohrenschmerzen bis Verstauchungen, egal was kommt, ich bin natürlich die Einzige. Und ich habe immer gewitzelt, was ich kann, mache ich nicht und was ich mache, das kann ich nicht. Das ist ein bisschen die Arztrealität auf Neumayer.
Aber du hattest da ja eine richtige Station, nenne ich es jetzt mal, ein kleines Krankenhaus auf Neumayer 3 mit Operationssaal. Musste der tatsächlich auch mal genutzt werden? Also musstest du mal was richtig Schlimmes behandeln während der Zeit, in der ihr da wart?
Gott sei Dank nicht. Also der ist auch dafür da, dass man, wir können ja 7 Monate nicht evakuieren, auch nicht, wenn jemand verletzt ist, einen Blinddarm bekommt und auch dann nicht, wenn einer durchdreht in der Winterzeit. Und dafür ist der Operationssaal einfach da. Aber es sind im Grunde alle gesund, es sind alle vorsichtig. Und mit nur 2 Händen eine Operation zu machen, die Narkose selber einzuleiten, dann geht der Koch an die Narkose und übernimmt die und ich schneide rein und die Geophysikerin assistiert. Das ist, und man operiert seine besten Freunde. Das ist ein Krimi, den möchte man nicht erleben. Zur Not muss das sein, das ist klar. Aber alle sind froh, wenn sie ohne Operation durch den Winter kommen.
Du hast es jetzt aber schon angedeutet, auch welche deiner Mitüberwinterer haben medizinische Fähigkeiten gelernt, dass dir im Zweifelsfall auch jemand helfen kann, wenn was ist und damit ihr euch gegenseitig so backuppen könnt, oder?
Ja, genau. Also unser Koch und unsere Geophysikerin, die waren auch mit im Krankenhaus, haben eine Woche Notaufnahme, eine Woche OP gemacht, voller Sprung ins kalte
Wahnsinn.
Wasser, haben sich total gut geschlagen und die können Platzwunden nähen, Infusionen aufziehen, die können die Geräte bedienen, können das Narkosegerät
Wahnsinn.
Einstellen und so weiter. Also die waren wirklich, also denen würde ich mich sofort in die Hände legen.
Du hast auf der anderen Seite aber auch noch ganz viele andere Sachen gelernt, also jetzt mal ab vom Medizinischen, denn du hattest natürlich noch andere Aufgaben, auch als Station Commander, heißt das glaube ich ganz
das
international.
Der offizielle Titel.
Ist auf jeden Fall auch ein guter Titel.
Ja,
finde ich auf jeden Fall gut. Brandschutzbeauftragte warst du wahrscheinlich.
Genau.
Mit Wasserhygiene hast du ganz viel gemacht.
Ja, genau.
Was waren noch deine Aufgaben als Base Commander?
Also Sicherheitsbeauftragte auch, auch was die Geländesicherheit angeht. Also wenn man gucken muss, wo gibt's einen Übergang von unserem schwimmenden Gletscher auf die zugefrorene Bucht runter, wenn man da zum ersten Mal runterfährt, wenn die zufriert. Oder auch an der Schelfeiskante gucken, also wo der Gletscher abbricht ins Meer, wo eine geeignete Stelle ist, dass ein Schiff anlanden kann. Das habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Das ist viel gesunder Menschenverstand. Man hat es mir auch erklärt und gezeigt. Aber trotzdem steht man da und denkt, meine Güte, die Katrin, unsere Ingenieurin, fährt da gleich mit mehrere Tonnen schweren Pissenbulli drauf und wenn ich nicht gut geguckt habe, dann mag man sich gar nicht ausdenken.
Wahnsinn, ja.
Also sehr vielfältige Aufgaben.
Ja, wie viel Risiko und wie viel Sicherheit man machen muss, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Lass uns nochmal Musik hören an dieser Stelle. Du hast uns noch einen Musikwunsch mitgebracht. Musik von Georg Friedrich Händel, die Sarah Bond hier gespielt vom English Chamber Orchestra, die Leitung hat Raymond Leppard.
Thank you.
NDR Kultur à la carte mit Musik von Georg Friedrich Händel, die Sarah Bond aus der D-Moll-Suite mit dem English Chamber Orchestra unter der Leitung von Raymond Leppard. Und spannenderweise finde ich, liebe Aurelia Hölzer, die heute hier zu Gast ist und ein Jahr in der Antarktis verbracht hat, erstaunlicherweise finde ich, dass all die Musik, die du mitgebracht hast heute, wenn man sie hört, für mich sehr gut in die Antarktis passen würde. So dieses Herrschaftliche, dieser Sarah Bond, kommen mir jetzt Eisberge zum Beispiel, so Eismassen, die man in deinem Buch auch sehen kann, Polarschimmer. Das Buch hast du über dieses Jahr in der Antarktis geschrieben und da ist auch ein Bildteil drin. Da kann man diese ganz herrschaftlichen Eisberge sehen. Empfindest du das auch so?
Ja, die Antarktis hat was ganz Majestätisches und was Uraltes und trotzdem gibt's dort viel Lebendigkeit. Man denkt ja, dass sich Eis tot anfühlt, aber auch so diese leichteren Passagen in diesem Stück, das findet sich dort auch viel im Lebensgefühl wieder.
Das Lebensgefühl, das finde ich ist ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema. Ich erkläre das am besten nochmal, weil du warst ein Jahr da, also 54 Wochen sogar. Ihr wart aber einen Teil dieses Jahres, also 7 Monate alleine mit dem Team von Überwinterern. Das heißt, in dieser Zeit wart ihr nur zu 9. Das ist der Polarwinter in der Antarktis. Im Rest der Zeit, da war ein bisschen mehr los dann?
Da ist richtig viel los, weil das ist die Sommersaison, 4 Monate ungefähr. Da ist die Antarktis zugänglich. Da kommen Flugzeuge, die bringen Wissenschaftler, Techniker. Da werden 1000 Forschungsprojekte, Bauarbeiten und was nicht alles durchgeführt. Da kommt das Schiff mit dem Jahreseinkauf. Das ist richtig viel. Und da ist wirklich ganz, ganz viel Arbeit, viel Tempo angesagt. Und wenn dann natürlich die Sommergäste, die sogenannten, die ganzen Wissenschaftler und Techniker alle abfliegen, dann wird es sehr, sehr still. Und dann weiß man, jetzt kommt hier 7, 8 Monate keiner.
Und das war nämlich die Zeit, ihr seid angekommen im Polarsommer, also als die Station so wirbelte und auch das alte Überwinterer-Team noch da war. Ja. Die haben dann an euch übergeben. Dann waren sie plötzlich alle weg und ihr wart zu 9. Ich finde es wahnsinnig rührend, wie liebevoll und lustig und schön du über deine Mitüberwinterer schreibst. Nimm uns mal mit, stell sie mir mal ein bisschen vor, was für eine Truppe von Leuten waren das? Diese 4 Frauen, 5 Männer mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, aber sicherlich auch ganz unterschiedlichen Charakterzügen.
Ja, also und ich glaube, das ist auch unser Trumpf. Wir waren zwischen 25 und 60 vom Alter her, beruflich aus Technik, Wissenschaft, Küche und Medizin und wirklich die wildesten Biografien, die sich dort plötzlich treffen und es lebt davon. Ich habe vorhin auf dem Weg hier zum Studio zu meinem Vater gesagt, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit 9 Aurelias überwintern, wäre furchtbar. Und es lebt wirklich davon, dass wir ganz, ganz unterschiedlich sind. Also der Werner, unser Koch, der hat wirklich schon, der ist um die ganze Welt gereist, der hat überall gekocht, der kann wahnsinnig ranklotzen, der kann durchziehen, der kann Unendliches aushalten. Es ist eine Säule, aber auch ein Spitzbub mit ganz viel Flausen, ganz viel Ideen. Dann Katrin, unsere leitende Ingenieurin, die hat Philosophie und Mathematikgeschichte studiert in den USA. Die hat Russisch studiert, hat in Russland gelebt, ist im Südpazifik auf einem Hilfsgüterschiff gesegelt. Also unglaublich viel Lebenserfahrung. Ging dann in die Technik, war erste Offizierin auf einem Kreuzfahrtschiff lange und landete dann bei uns in der Antarktis. Sie ist ein ganz ruhiger, zurückhaltender und irre kompetenter und weiser Mensch, die mir auch als Leitung, wenn es nötig war, mal was gespiegelt hat. Und dann hatten wir in der Technik noch den Michael, der aus der Elektrotechnik kommt, Elektroingenieur ist.
Ein norddeutscher Junge, den hatten wir hier bei NDR Kultur auch mal kurz im Interview, als ihr zurückkamt. Der hat auch die ganz tollen Fotos gemacht, ne, die man im Buch sehen
kann. Genau, der hat ganz tolle Fotos von Pinguin, Polarlichtern, Sternenhimmel, von uns. Also wirklich lag der tagelang, nächtelang bei minus 50 Grad draußen. Da ist er plötzlich Kälteresistenz, wenn es was zu fotografieren gibt. Und das ist ein ganz sonniger, gemütlicher, der einfach so viel Wohlwollen verströmt, der gerne reist, der eigentlich auch Sonne und Partys und Massenveranstaltungen mag und es trotzdem in der Antarktis sehr genossen hat. Dann war da Carsten, unser IT-Ingenieur und Funker, der auch Einsatztaucher ist und da ganz, ganz engagiert ist, der sehr vielfältig ist im Basteln und Tüfteln. Er kann sich unglaubliche Systeme überlegen, wenn es technische Lösungen braucht. Und er kann wahnsinnig gut Torten backen.
Kann man auch gebrauchen in so einem Jahr, wo es auch mal was zu feiern gibt wahrscheinlich.
Genau. Und dann unsere Wissenschaftler natürlich, der Markus, unser Meteorologe, der gar keiner ist, der ist promovierter Quantenphysiker, hat am CERN geforscht, an dunkler Materie und was nicht alles, unser kreativer Kopf, unser Filmregisseur, wenn wir selber Filme gedreht haben. Der hat die Meteorologie übernommen, weil er auch Segelflieger ist und IT gut kann. Und den Rest hat er sich angelesen und hat gesagt, er war wahnsinnig genug, sich zu bewerben. Und die waren wahnsinnig genug, ihn zu nehmen. Und Alicia, die aus der Geophysik kommt und ganz unglaublich viele Ideen für Spiele hat, für Akrobatik, für die wahnsinnig sozial ist, die immer weiß, was die Gruppe braucht. Und Benita, auch aus der Geophysik, das sind unsere beiden Jüngsten, die ganz sportlich ist, ganz viel Fröhlichkeit mitbringt, Humor, Tatkraft. Und genau, und der Hannes aus der Luftchemie, der auch schon viel in Skandinavien gelebt hat und viel an den großen Kreisläufen klimawirksamer Gase geforscht hat, der auch sehr sozial ist und ganz, ja, auch ganz sportlich, immer draußen, am liebsten wird er immer draußen wohnen und alle Aktionen mitgetragen hat als Zugpferd.
War das derjenige, der auch gesagt hat, komm, wir stellen heute mal eine Bierzeltgarnitur oben aufs Dach der Neumayer Station und tu mal so, als wären wir auf einer Berghütte.
Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Es könnte auch Markus gewesen sein, vermutlich beide. Ja.
Also ihr habt euren Spaß gehabt, man hört es aus deinen Worten raus, bei euch hat es als Team ziemlich gut gepasst, aber ihr kanntet euch nicht vorher, oder?
Also man lernt sich in der Vorbereitungszeit kennen. Mhm. Am ersten Tag, wir hatten 4 Monate Vorbereitung und da wohnt man auch in WGs zusammen, aber man lernt sich wirklich erst dort kennen, wenn man einzieht und mit dem Schlüssel die Wohnung aufschließt. Und es ist ein wahnsinnig spannender Moment. Man weiß nur, da draußen sind 8 andere Leute, mit denen werde ich was völlig Unbekanntes und sehr, sehr Krasses erleben und ich kenne sie nicht.
Und hast du direkt gemerkt, dass es passt?
Ja. Also ich glaube, eine Garantie gibt's für keine Gruppe. Mhm. Das hat viel mit Mühe geben zu tun und wirklich auch ja immer wieder daran arbeiten, dass es allen gut geht und sich dafür einsetzen. Aber ich glaube, wir hatten es sehr leicht miteinander. Wir hatten von Anfang an, haben wir uns total wohlgefühlt und diese Begeisterung, die Idee, das gemeinsame Abenteuer und auch das Wissen, auf uns Neuen wird es ankommen. Wir müssen alles wuppen. Das macht von Anfang an einen ganz großen Zauber und Schweiß zusammen.
Man muss sich das aber ja schon mal klar machen. Ihr habt natürlich diese monatelange Vorbereitung, aber ihr wisst ja nicht, wie reagiert ihr dann tatsächlich in diesen Monaten der Dunkelheit im Polarwinter, in diesen Monaten der Einsamkeit. Klar, ihr hattet euch 9, aber ihr hattet eure Familie nicht da, ihr hattet euer Zuhause nicht da und so. Also ich finde das schon bemerkenswert. Meinst du, dass das Alfred-Wegener-Institut auch ein bisschen geguckt hat, dass ihr zusammen passt? Weiß man das aus dem Bewerbungsprozess?
Also ich glaube, die versuchen schon ein ganzes Mobile zusammenzustellen, von dem sie denken, das könnte funktionieren und aber auch einfach, das sind nette, verträgliche Leute. Ne? Die Fachkompetenz allein reicht da unten nicht. Der soziale Aspekt ist Teil der Überwinterungsaufgabe. Mhm. Aber am Ende müssen wir was draus machen. Die wissen ja auch nicht, wir sind ja auch wie Chemikalien, die miteinander reagieren. Wir wissen auch nicht, was passiert, wenn wir ins Rutschen geraten, wenn einer nicht mehr sein bestes Selbst ist, wenn man sich doch mal nervt, wenn man nach 8 Monaten immer noch den gleichen Nasen auf jedem Flur begegnet. Und am Ende müssen wir dann was draus machen, egal wie die Zutaten sind.
Gab's das mal? Hattet ihr einen Lagerkoller oder hatte jemand mal einen Lagerkoller?
Nee, nie. Wow. Also wir hatten schon mal Themen, die wir besprechen mussten, klar. Aber ich glaube, wir haben es alle genossen. Und man weiß, dass das so einmalig ist, an diesen Ort zu kommen, diese Überwinterung zu erleben. Man darf das auch nur einmal machen. Mhm. Und man hat eher das Gefühl, boah, die Sanduhr läuft viel zu schnell durch.
Du warst ja jetzt als Leiterin der Neumayer Station 3 auch ein bisschen verantwortlich für die anderen. Wie war das so mit dem Thema Risiko? Also vielleicht muss man das auch nochmal erklären, du beschreibst es auch sehr anschaulich auch im Buch. Es ist einfach diese 7 Monate, in denen ihr da alleine seid, da kann da niemand hinkommen. Also da können keine Flugzeuge landen, da können keine Schiffe kommen, weil das alles so gefroren ist, dass ihr seid einfach wirklich auf euch alleine gestellt. Das Essen muss reichen, die Station muss am Laufen bleiben. Mhm. Wie viel Risiko kann man da eingehen, geht man da ein und wie viel muss man auf Sicherheit spielen, eben dass nichts passiert?
Das finde ich eine ganz schwierige Frage, die mich auch eigentlich fortwährend begleitet hat und für die es auch für mich nie eine ganz einfache Antwort gab. Es ist dort eigentlich sehr gut für Sicherheit gesorgt. Ne, wir haben gute Sicherheitsroutinen, wir haben Kommunikation, es gibt immer ein Netz und doppelten Boden für alles. Dass wenn was passiert, wenn man draußen liegen bleibt, man hat ein Zelt dabei, man hat einen Ersatzakku fürs Funkgerät und. Die anderen wissen, wo man ist, wann man da sein müsste, wenn nicht, bimmelt der Alarm. Und trotzdem ist es einfach eine so lebensfeindliche Umgebung. Wenn was passiert, ist es ganz schnell, kommt man in eine Rückenlage, aus der man nicht mehr kommt.
Was ist das Gefährlichste, was passieren kann?
Es kann ganz viel passieren. Die Leute steigen auf Masten, die gehen in Schächte, die arbeiten mit Starkstrom, mit Chemikalien. Da fahren tonnenschwere Pistenbullis, unter die man kommen kann. Aber ich denke, wenn jemand draußen verunfallt und auskühlt, das ist schon einer der wirklich riskanten Szenarien, weil dann auch einfach die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert. Man kann an kleineren Verletzungen verbluten und das kriegt man da unten nicht eingefangen.
Das klingt jetzt nach sehr viel gefährlichem Abenteuer. Ich weiß aber, dass auch aus deinem Buch, dass du ein ganz anderes Gefühl oft hattest und auch mitgenommen hast. Darüber möchten wir gleich sprechen. Wir haben dir noch ein bisschen Musik mitgebracht. Diesmal haben wir das Stück ausgesucht. Das ist Musik von Frédéric Chopin aus den Walzern Opus 34, der A-Moll-Walzer Nummer 2, hier gespielt von Maurizio Pollini.
Thank you.
ein Jahr in der Antarktis, eingeschlossen im Eis mit Pinguinen als Nachbarn und dem großen Zauber von Eis, Weite und Licht direkt vor der Haustür. Darüber spreche ich heute mit Aurelia Hölzer. Sie war als Ärztin und Stationsleiterin, als Überwinterin auf der Neumayer Station 3 in der Antarktis bei NDR Kultur à la carte. Und gehört haben wir gerade Frédéric Chopin, seinen Amol-Walzer, gespielt von Maurizio Pollini. Aurelia, ein Klavier gab es aber auch auf der Neumayer Station, oder?
Ja, das gab es tatsächlich auch. Es gibt ein Klavier, eine Gitarre und man kann sich aber auch seine Musikinstrumente mitbringen oder auch Sportgeräte. Also, dass es einem da unten gut geht, ist hoch aufgehängt und das ist auch gut so.
Du hattest eine Querflöte dabei.
Ja, genau.
Habt ihr manchmal Hausmusik gemacht?
Also die Katrin, unsere Ingenieurin und ich, wir haben eigentlich einmal die Woche zusammen Musik gemacht. Sie spielt Gitarre, klassische, und da haben wir so querbeet uns alles Mögliche rausgesucht. Von Liedern über, ja, Bossa Nova, der hat uns ein paar Nüsse zu knacken gegeben.
Ja, wenn du über das Leben in der Neumayer Station 3 sprichst, dann klingt das bei dir total warm. Also die Stimmung in der Neumayer Station war total warm, so klingt's. Was uns als Antarktis-Laien aber natürlich brennend interessiert, sind natürlich auch die äußeren Umstände. Thema Kälte. Nimm uns da mal mit. Wie kalt wird's tatsächlich? Und was ist das für eine Kälte?
Also die Kälte ist natürlich wahnsinnig trocken, deswegen kriecht sie einem nicht ganz so in die Knochen wie jetzt plus 5 Grad und Regen. Das finde ich ist so ziemlich die ekelhafteste Kälte.
Unser norddeutsches Lieblingswetter.
Die man so kriegen kann. Und das ist natürlich eine sehr trockene Kälte, aber das wird schon im Winter sehr kalt. Also wir hatten die blanke Temperatur bei minus 43 Grad, war glaube ich das Kälteste. Aber das, was aufs Gewebe wirklich wirkt, da kommt, wird der Wind mit eingerechnet. Man nennt das Windchill und das hatten wir, da waren wir glaube ich bei minus 55 oder minus 60 Grad. Und das ist schon so kalt, dass wenn man die Handschuhe auszieht, dann kommt nicht der Übergang von kalten Händen, sondern schlagartig Schmerz und dann wird's Gewebe taub.
Oh wow, und ihr konntet natürlich da was dagegen tun mit der richtigen Kleidung. Was zieht man an bei solchen Temperaturen?
Ganz, ganz viel. Natürlich Schichten, also 2 Schichten Skiunterwäsche, Fließhose, Fließoberteil, Polaranzug drüber und darüber noch die Monster-Down-Jacke an den Füßen und an den Händen ähnliche Schichten und vor allen Dingen alle Haut bedecken. Aber das klingt so dramatisch und eigentlich ist es ganz leicht. Wenn man die 3 Kniffe drauf hat, kann man sich dort herrlich im Eis bewegen. Wir haben Ausflüge gemacht, wir haben 12 Stunden auch in der Polarnacht auf der Bucht, auf dem zugefrorenen Polarmeer, Messung für die Klimaforschung gemacht und. Draußen ist es einfach so schön, man bereut es nie. Wir sind auch bei wirklich jedem Wetter raus, also bei bis zu Orkanen von 70 Knoten, dann hört das auf. Aber
ja, Sturm ist so das schlimmste Gefühl gewesen wahrscheinlich, oder?
Der Sturm gehört dazu. Mhm. Also und das, es stürmt ja andauernd und es stürmt aber auch nicht immer auf die gleiche Art. Manchmal ist es gemütlich, manchmal sind es wirklich so Naturgewalten, die draußen toben. Das ist eine Welt da. Da hat man das Gefühl, das hat gar nichts mit einem zu tun. Man ist irgendwie so ein Floh und ist auf so einem tobenden Giganten gelandet und hat Gott sei Dank sein Schneckenhaus. Aber die Stürme gehören unweigerlich dazu. Und wenn es mal ein paar Wochen nicht stürmt im Winter, da wird man sofort nervös oder selbst ein paar Tage, weil man irgendwie denkt, es ist, als wie wenn es lange nicht geregnet hat. Dann ist es aus dem Lot. Mhm.
Und ihr musstet ja aber in den meisten Fällen, also wenn es ganz doll gestürmt hat, seid ihr nicht raus, aber sonst musstet ihr auch raus. Ihr habt ja auch jede Menge wissenschaftliche Forschungsaufträge, die ihr quasi erfüllt. Die Wissenschaftskollegen haben so Observatorien, wo sie bestimmte Sachen untersuchen. Welche Sachen hast du untersucht? Was war so dein Forschungsgebiet?
Also ich habe eine Studie zur Weltraum oder 2 Studien zur Weltraummedizin betreut, die sich damit beschäftigt, weil Überwinternde so ein bisschen ähnlich gehandelt werden wie Astronauten auf einer Allmission, weil wir in einer lebensfeindlichen Umgebung sind, in der es kein Entrinnen gibt und weil wir auch sozial isoliert sind. Und da werden so die Hirnveränderungen und psychischen Veränderungen so ein bisschen ausgeleuchtet und auch die Veränderung am Immunsystem.
Diese besondere Kälte, die du eben beschrieben hast, die habt ihr natürlich vor allem im Winter gehabt, im Polarwinter. Das war die Zeit, in der ihr alleine wart. Das ist auch die Zeit, wo es nicht hell wird, wo es dunkel ist. Was macht das mit einem? Was macht es mit dir?
Also ich habe mich ja wahnsinnig auf die Polarnacht gefreut, weil ich die schon immer erleben wollte. Und das ist schon auch ein besonderer Moment, wenn man weiß, jetzt gibt's 2 Monate keine Sonne. Sowas habe ich ja wirklich noch nie erlebt. Und man denkt ja immer, ja, das ist ja, die Sonne geht jeden Tag auf. Nee, eben nicht. Und die Dunkelheit und auch dieses völlige Losgelöstsein eigentlich von der Zivilisation, vom Rest der Welt, die Polarnacht isoliert einen und man zieht innerlich fast so ein bisschen in die Sterne um. Und das hat was ganz Schönes, das macht so eine Leichtigkeit, auch so eine Wattigkeit. Also ich hatte schon auch weniger Elan, war viel müde, Tag-Nacht-Rhythmus völlig aus den Fugen. Aber mir ging's sehr gut damit. Also ich war sehr entspannt, sehr fröhlich, also mitnichten depressiv. Und die Polarnacht ist wunderschön. Also die Dunkelheit mit all ihren Facetten ist völlig, völlig unterbewertet.
Du beschreibst es auch so schön, dass diese Dunkelheit in der Antarktis, dass das eben auch so gar keine gefährliche Dunkelheit ist.
Nein.
Das finde ich einen ganz schönen Gedanken.
Da gibt's ja nichts. Da kann man sich hinlegen aufs Eis. Man weiß, man hat das Eis drunter, den Ozean, die Erde, drüber das Weltall. Und da ist ja nichts, was einem irgendwas tut. Man denkt so Risiko und so. Klar, mit der Kälte muss man gucken und mit dem Sturm. Aber es ist ein sehr sicherer Ort, an dem man sich total geborgen fühlen kann. Und wir uns total geborgen gefühlt haben, weil es auch einfach nichts Böses gibt. Es gibt keine Kriege, es gibt keine Kriminalität, es gibt keine Schurken im Gebüsch, es gibt natürlich auch kein Gebüsch, aber es gibt keine Autobahnen mit ihren Unfällen, keine Viren, kein gar nichts. Es ist der blanke Frieden und es drückt sich in der ganzen Atmosphäre durch und diese Atmosphäre ist das Hintergrundrauschen vom Lebensgefühl. Mhm.
Was es aber gibt, sind Polarlichter. Und ich glaube, viele Menschen in Deutschland haben in diesem Jahr, wo man ja auch selbst bei uns in Norddeutschland mal leichte Polarlichter sehen konnte, so ein bisschen ein Gefühl davon bekommen, wie sich das anfühlen kann. Ihr habt die natürlich in ganz anderer, viel krasserer Dimension da unten gesehen in der Antarktis. Deine Meinung zu Polarlichtern?
Man hat nie genug. Also ich bin so viele Nächte auf dem Dach gewesen. Man kann da so gleich, also ich hatte dann immer schon den Polaranzug neben der Zimmertür liegen und bin da nachts reingestiegen und zack aufs Dach, eine Treppe hoch. Und dann steht man da und sieht, wie der Himmel aufreißt und tanzt und wirklich in Farben und Formen. Und das hat sowas Übernatürliches und sowas völlig Unglaubliches an sich da. Daran gewöhnt man sich auch nicht.
Man hört schon raus, Aurelia Hölzer ist ein bisschen süchtig nach Polarlichtern. Das bestätigt sie auch in ihrem Buch selbst. Es gab nämlich an euren Zimmertüren auf der Neumarktstation gab so kleine Hängerchen wie im Hotel, die man da dranhängen konnte, wo man ankreuzen konnte, ob man geweckt werden möchte zum Polarlichter gucken, nachts oder nicht. Da hat der Meteorologe euch wach gemacht und bei dir war wahrscheinlich immer, ja, immer angekreuzt.
Genau, ich hatte immer die grüne Seite vorne und immer bitte, egal zu welcher Uhrzeit, wecken.
Lass uns noch Musik hören, die du mitgebracht hast, die, wie ich finde, gut zu den Polarlichtern passt. Die kommt zwar aus dem Norden, aber da kann es auch schon manchmal recht kalt werden. Musik von Edvard Grieg aus seiner Bühnenmusik zu Peer Gynt, Solveigs Lied. Sobeck's Lied aus der Bühnenmusik zu Peer Gynt von Edvard Grieg hier auf NDR Kultur, in NDR Kultur à la carte mit Marita Solberg, Sopran und dem Bergen Philharmonic Orchestra. Die Leitung hatte Ole Christian Rütt. Ja, das ist Musik von einem Ort, wo es schon mal sehr kalt werden kann, aus Norwegen. Ich war mal im Komponierhäuschen von Edvard Grieg. Das ist so ein ganz idyllischer, schöner, sehr inspirierender, sehr ruhiger Ort. Das Eis hat euch auch inspiriert, liebe Aurelia Hölzer. Ihr hattet da als Überwinterer Gruppe auf der Neumarktstation 3 eine ziemlich kreative Ader, würde ich mal sagen. Ihr habt unter anderem einen Film gedreht, einen Horrorfilm für ein antarktisches Filmfestival. Ich habe noch nie davon gehört, dass es sowas gibt. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, das hat total Spaß gemacht und wir hatten wirklich viele kreative Köpfe dabei. Also von Drehbuchschreiben, das hat der Markus, unser Meteorologe, gemacht, bis Requisiten, irgendwelche Feuerwehrlampen fürs Licht hergenommen und mit der Käsereibe Schnee über jemanden gekrümelt, der von Schnee verweht sein soll. Und so ging das wochenlang zu bei uns und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und es ist auch so ein schönes Fest auch, wenn dann alle Filme in diesem Filmfestival gezeigt werden. Also alle antarktischen Überwinterungsstationen sind eingeladen, da mitzumachen. Und dann sieht man die anderen, die mit einem auch dort irgendwo isoliert festsitzen. Wir können uns ja nicht besuchen, die sind viel zu weit weg.
Aber ihr wart dann einander zugeschaltet durch Videos oder...
Man sieht die gegenseitigen Filme und man sieht die Leute und man kann sich auch gegenseitig ins Wohnzimmer gucken. Guck mal, was die für eine Sofaecke haben und das Bücherregal und so. Man bekommt trotzdem viel voneinander mit und man sieht auch die Kreativität, die Flausen, die sind bei allen da.
Ja, Wahnsinn. Du hast in diesem Film eine Vampirin gespielt. Also episch.
Ja.
Ich finde es schon eine ziemlich tolle Aktion. Welche Hobbys konntet ihr denn sonst auf der Station noch ausüben? Wie habt ihr euch die Zeit vertrieben?
Also man kann wahnsinnig viel machen. Also wer will, der kann, aber es wird eben nichts geliefert. Also es gibt eine tolle Werkstatt, da kann man Holzarbeiten machen, da kann man basteln, man kann schweißen, man kann wirklich Schneepinguine bauen. Wir sind viel rausgefahren, viel an die Bucht zu den Pinguinen, zu den Eisbergen. Wir haben Schneeflocken bestaunt, wir haben Verstecken gespielt auf dem Zwischendeck, wo ich dann in so einem Seesack im Stahlregal neben anderen Seesäcken mit Schlafsäcken drin lag und versucht habe, flach zu atmen, damit mich keiner findet, und haben unseren eigenen Escape Room organisiert und wirklich auch Mottoabende, Western Night und Balkanabend, wo es dann Grillspieße gab und was nicht alles. Also da ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann Sport machen, es gibt einen Sportraum, Fitnessraum, wurde viel Akrobatik gemacht. Also ja, einer hat unser eigenes Computerspiel programmiert für einen Geburtstag, wo man dann alle Gäste abholen muss und nicht gegen die Station fahren darf, was wir natürlich fortwährend gemacht haben.
Ja, aber Geburtstag ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja auch Geburtstage dort gefeiert. Ihr habt Weihnachten gefeiert, Ostern gefeiert. Waren das dann besondere Tage? Habt ihr die euch besonders schön gemacht?
Ja, also wir haben sowieso alles gefeiert, was wir finden konnten, egal ob das jetzt die Tag- und Nachtgleiche war mit Plätzchen, die halb schwarz, halb weiß waren mit Schoko und nicht Schoko. Aber die Geburtstage besonders, die haben wir ganz groß gefeiert und es war auch immer so eine Gelegenheit, demjenigen eine Riesenfreude zu machen, genau das, was er am liebsten mag, und auch ja Geschenke zu basteln und so, da haben wir ganz viel Aufwand reingesteckt.
Was gab's an deinem Geburtstag zu essen?
Was gab's zu essen? Ich glaube ein Curry. Ja, ein Curry, aber es gab sowieso so viel gutes Essen. Also unser Koch hat uns wahnsinnig verwöhnt, dass mir das gar nicht so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Aber ich habe selbstgemachte Geschenke bekommen, ganz tollen Lichterbogen aus Holz und noch diverse andere Sachen. Und ich habe mir eine Party gewünscht mit Tanzen. Und wir haben wirklich bis in den Morgen getanzt und die ganze Lounge umgestaltet. Da sind Wale an den Fenstern entlang geschwommen und Pinguine haben auf Lichterketten gesurft und was nicht alles. Also es war eine wilde Deko mit allem, was wir finden konnten. Und das war im Sommer, da waren auch 50 Leute da und die waren alle da.
Also wenn Sie das nächste Mal über die Antarktis nachdenken, dann denken Sie daran, irgendwo da unten ist eine Forschungsstation, auf der gerade eine richtig fette Party steigt. Ich finde, das ist ein herrlicher Gedanke, den man mal mitnehmen kann. Lass uns aber nochmal zum Essen zurückkehren, weil das ist sicherlich eine Sache, die sich viele Leute fragen. Ich habe schon gesagt, ihr wart 7 Monate komplett da alleine. Es konnte niemand kommen, es konnte eben auch niemand Essen nachbringen. Wie ist das organisiert? Wie habt ihr da genug Essen? Was esst ihr? Wie läuft das ab, das Kulinarische?
Also es kommt einmal im Jahr das Versorgungsschiff und das bringt auch das Essen, und das letzte Flugzeug bringt dann nochmal so ein bisschen Frischware mit. dass man noch mal ein bisschen Obst und Gemüse hat, frisches. Und der Rest ist tiefgekühlt oder getrocknet. Und gut, Tiefkühlkapazitäten sind natürlich da,
sind
aber das muss trotzdem geregelt sein. Also der Tiefkühler ist, glaube ich, sogar beheizt. Und da muss man ganz gut planen. Also unser Koch hat ein halbes Jahr vorher bestellt, fürs ganze Jahr, für Winter und für die Sommersaison. Und dann gibt's eben das, was es ist. Und wenn jetzt alle gern Salzstangen essen wie bei uns, dann sind die irgendwann aus und dann haben wir die selber gebacken oder selber Vanilleeis hergestellt. Aber man feiert, wir haben einfach alles gefeiert, was wir hatten. Und wenn es die letzte Karotte ist, in die man noch schon Knoten machen kann, ist alles kostbar und ansonsten einfach ganz viel Tiefkühlsachen. Aber wir haben es ganz toll gehabt. Wir haben tolles Essen gehabt, Gemüse, Fleisch. Wir haben selber Brot gebacken. Wir haben Sachen wirklich uns auch einfallen lassen. Dann gibt's diese tiefgekühlten Mangos säckeweise und die haben wir immer so halb aufgetaut und dann mit Sprühsahne obendrauf. Oh. Ist total köstlich. Es war ein Jahr lang der Renner.
Also auch beim Essen gilt, that's Antarctica, baby. TAB, das draus machen, was noch da ist und das Beste draus machen.
Ja.
Richtig toll. Eine Frage habe ich mir schon noch gestellt. Ihr wart da natürlich, das hast du auch sehr eindrucksvoll beschrieben, ihr wart der Natur sehr nah, umgeben von dieser Natur. Wie viel vom Klimawandel habt ihr gemerkt?
Also an Neumayer selbst, die Station dient ja in den Überwinterungen dazu, lange Messskalen zu bekommen. Also wirklich über Jahrzehnte zu sehen, ist das jetzt eine Schwankung oder ist es wirklich eine Veränderung? Und an Neumayer selbst ist die Temperatur relativ konstant, was mit den lokalen ablandigen Fallwinden zu tun hat, die einfach sehr kalt sind und direkt vom Zentralkontinent kommen. Aber man sieht in der Antarktis an ganz vielen Stellen natürlich, dass das Eis schwindet, gerade in der Westantarktis und bei der Halbinsel riesige Gebiete, die abbrechen. Und in unserem zweiten Sommer, also kurz bevor wir abgeflogen sind, da hat man auch bei den Meereismessungen bemerkt, wo so die großen Flächen ausgewertet werden, die bedeckt sind, dass das wahnsinnig geschwunden ist. Also das ist ein Rekordtief seit Jahrzehnten leider.
Hat sich deine Wahrnehmung unserer Erde verändert durch die Zeit in der Antarktis?
Ja, ich fühle mich viel konkreter mit dem verbunden, was in der Natur ist. In der Antarktis ist man dem natürlich ganz unmittelbar ausgesetzt oder ganz unmittelbar auch damit verbunden. Und das ist mir irgendwie geblieben. Wir sind nicht getrennt davon. Also hier mit dem Hochwasser und so weiter kommt das natürlich auch langsam an. Aber dort prägt es ganz elementar das Lebensgefühl. Und das, glaube ich, nimmt man mit nach Hause.
Lass uns nochmal Musik hören von Franz Schubert aus seinem Schwanengesang. Leise flehen meine Lieder hier mit Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore am Klavier.
Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Stillen einer Lieder, Liedchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen, fürchte Holde nicht, fürchte Holde nicht. Fliehen Sie für mich.
54 Wochen im Eis, NDR Kultur à la carte, heute mit der Ärztin Aurelia Hölzer. Sie war als Überwinterin ein Jahr auf der Neumayer Station 3 in der Antarktis. Aurelia, wie war das, als du zurück warst? Hast du dich schnell wieder eingefunden in der Zivilisation?
Gar nicht. Also die Sommersaison, die ist ja schon so ein bisschen ein Vorgeschmack mit Tempo und Dichte und wie die Menschenwelt tickt, aber man wird in dieser Stille und in diesem Frieden und in dieser homogenen oder nicht homogenen, aber dieser Gruppe, die auch so mit dem Ort lebt und miteinander das Leben prägt, man wird da ganz zart und ganz sensibel, ganz dünnhäutig und man kann die Dichte kaum mehr aushalten, die bei uns herrscht. Und ich habe das Eis wahnsinnig vermisst und ich habe mein Team vermisst. Bei aller Freude natürlich, meine Lieben zu sehen, in meinem Heimatwald zu sein, ganz viel Obst und Gemüse zu essen. das hat Monate gedauert, bis ich halbwegs angekommen war.
Was vermisst du heute am meisten aus der Antarktis?
Das Eis und mein Team.
Was vermisst du gar nicht?
Milchklümpchen im Kaffee. Da gab es immer oben Klümpchen und unten Klümpchen. Die oberen konnte man verrühren, die unteren nicht. Und die haben mich das ganze Jahr überhaupt nicht gestört. Aber als dann das Schiff da war und bessere Milch gebracht hat, da haben sie mich plötzlich gestört.
Was hat die Antarktis in dir verändert?
Ich glaube, dass das Gefühl für Raum und Zeit, wie unendlich alt die Erde ist, wie jung die Menschheit ist und wie wenig ich als Wimpernschlag darin mich wichtig zu nehmen brauche. Nicht, dass das Leben nicht trotzdem wichtig ist, aber so dieses total Selbstzentrierte, das löst sich in diesem großen Kontext ein Stück weit auf. Und auch, dass man zusammen so unglaublich viel schaffen kann. Also, dass es gar nicht darum geht, dort irgendwie zu kämpfen, ums Überleben oder für irgendeine Wichtigkeit zu kämpfen, sondern einfach zu gestalten und zu blühen. Das ist vielleicht mit das größte Geschenk. Und das hat natürlich ganz viel mit den Menschen zu tun, mit denen man das teilt.
Und eine wichtige Frage zum Schluss natürlich. Wie groß ist dein Heimweh ins Eis? Willst du wieder hin? Fährst du wieder hin?
Also derzeit gibt es keine Pläne, aber natürlich die Liebe zum Eis ist ungebrochen und ich hoffe schon sehr, dass ich da noch die Möglichkeit habe, noch mit dem Eis zu sein.
Und ich fürchte, dass es nach dieser Sendung viele Hörerinnen und Hörer da draußen in Norddeutschland geben wird, die sagen, das möchte ich jetzt aber auch machen, ich möchte jetzt auch unbedingt ins Eis. Vielen Dank für all das, was du mit uns geteilt hast, wie poetisch und bildhaft du auch über dieses Leben da in der Antarktis, diesen Alltag, den ihr ja doch hattet, dort unten gesprochen hast. Ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir auch.
Das Buch von Aurelia Hölzer, Polarschimmer, eine Welt aus Eis und Licht, 54 Wochen in der Antarktis, ist im Malik Verlag erschienen und Sie können mehr daraus hören, denn Aurelia liest in Rostock am 26. November. Und ich bin Anna Nowak. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Diese Sendung können Sie, wenn Sie mögen, auch nochmal nachhören. ndr.de/kultur. Machen Sie es gut. Haben Sie noch einen schönen Tag.